finde auch, Gott ist eine sehr körperliche Erfahrung für mich. So, ich erfahre das Göttliche ja in meinem Körper. Also das ist ja nichts anderes.
Ann Pumpella ist das. Sie ist promovierte Theologin und selbstständige Pastorin. Sie praktiziert Kung Fu und Yoga und ist in ihrer Mystik der Non-Dualität sehr nahe. Non-Dualität meint die Erfahrung der Ungetrenntheit der Dinge. Das heißt, es scheinen zwei zu sein, es ist in Wirklichkeit aber doch bloß eins. Für Ann ist aber ihr Christinsein super wichtig und sie hat sich viel mit der Frage auseinandergesetzt, was es denn bedeutet, sich Christin zu nennen. Ihr Beten oder Meditieren vergleicht sie dabei mit dem aufs Handy schauen. Beides kann eine Art automatisches oder auch natürliches, kurzes Einchecken sein und muss kein großes Tamtam sein. Und auch für Ann ist das Einchecken oder in den Moment kommen stets mit einem im Körper landen verbunden. Heute sprechen wir über Anns Praxis, ihren spirituellen Weg und wie beides in ihre Arbeit einfließt. Ihr seid bei Holy Embodied, eurem Nischenpodcast für verkörperte Spiritualität, für eine gelebte Mystik im 21. Jahrhundert zwischen AI und Globalisierung, einem stinknormalen Alltag und dem Bewusstsein, dass alles eins ist. Ich bin Lila Sutter, spirituelle Begleiterin, Journalistin und Theologin. Wenn ihr mögt, abonniert doch gleich den Podcast dort, wo ihr ihn gerade hört. Und auch über eine Bewertung freuen wir uns, nicht weil wir uns dann besser fühlen, sondern weil es anderen Menschen hilft, Holy Embodied zu finden.
Wenn ich mir so deine Website anschaue, Ann, dann sehe ich, du bist selbstständige Pastorin und du bist da sehr, auf den ersten Blick wirkt es sehr, sehr christlich. Oder du nennst es christliche Mystik, christliche Spiritualität, auch Nachfolge im Alltag. Und auf der anderen Seite gleichzeitig sehe ich da auch eine Kritik an der Institution, vielleicht auch an der Religion selbst. So quasi, du bist hier richtig bei mir, wenn du mehr Tiefe suchst, als dir die Kirche bisher bieten konnte, oder auch eine Mystik ohne Esoterik. Vielleicht kannst du uns ein bisschen erzählen, was da dahinter steckt.
Ich bin wirklich, also ganz tief in mir, ich bin ganz, würde ich sagen, tief gläubige Christin. Und mir bedeutet der christliche Glaube und der christliche Weg, durchs Leben zu gehen, unglaublich viel. Also das ist für mich wie, ja, also das Fundament. Ich wüsste gar nicht, was ich ohne Gott, ohne meine Spiritualität, also wo ich da wäre. Also wirklich, ich würde wahrscheinlich nur so als leere Hülle vor mich hin funktionieren oder was auch immer. Also wäre auf jeden Fall irgendwie lost in diesem Leben. Deswegen ist es mir auch so wichtig, das weiterzugeben, weil ich glaube, dass da einfach so was unglaublich Wertvolles und auch Heilsames drin liegt, diesen Weg zu gehen. Und die Kritik, also die für mich da immer wieder auch auftaucht, oder auch so eine kritische Haltung, die ich habe, die wurzelt sozusagen eigentlich in diesem tiefen Glauben. So. Ich finde das oft in verschiedenen religiösen Systemen, also jetzt nicht nur in Kirche, sondern auch umgekehrt, genau, auch in esoterischen Systemen oder einer Art von moderner Spiritualität oft in der einen oder anderen Weise in irgendeiner, ja, etwas Äußeres daraus gemacht wird. Ne? Das, also, ne, das einfach, ja, Gott ist dann, also in Kirche, finde ich, ist es oft sehr intellektuell und sehr so kopfig. Und dann ist es sowas, was wir irgendwie, wo wir dann drüber reden und dann legen wir Bibelverse ganz intelligent aus und so weiter. Aber es hat irgendwie so wenig mit dem eigenen Leben und mit uns zu tun. So, das finde ich in, also sozusagen kirchlicherseits oft, also auch nicht immer. Also ich habe auch gar nichts gegen Kirche oder so. Ich finde, es gibt auch ganz viele tolle und auch sehr spirituelle kirchliche, also christliche Gemeinden, so auf jeden Fall. Weil ich finde es oft recht eng oder auch so gebunden an bestimmte Dogmen vielleicht. Auf der anderen Seite dann, wenn wir dann so eher in den, das nennen, was ich jetzt dann da auf der Seite, glaube ich, Esoterik genannt habe, ne? Also ist ja auch wieder nur eine Abkürzung oder so ein Sammelbegriff für so eine moderne Spiritualität, wo es leider dann doch oft wieder Richtung Selbstoptimierung geht. Also ne, das ist dann halt so unter diesem Begriff von Spiritualität, aber dann ist es doch wieder nur ja entweder wie lange habe ich irgendwie in der Stille gesessen, welches krasse Retreat habe ich gemacht oder so, und dann geht es doch wieder nur in dieses ich muss, aber es ist irgendwas da draußen, irgendwas, dem ich hinterherrennen muss, aber so wie ich bin, mit allem, was ich bin, ist es irgendwie noch nicht okay. So.
Und wenn du sagst, eben, es wird so, deine Kritik richtet sich an dieses, wie soll ich dem sagen? Was ist das? Eine Externalisierung von Gott oder so eben Gott im Außen irgendwie versuchen, ich weiß nicht, dir herzubeten, herzumeditieren, irgendwie herzustellen. Kannst du was darüber sagen, wie du das für dich selbst vielleicht entdeckt hast, dass es eben nicht was da im Außen ist, sondern ja, Gott quasi ist in dir? Also hast du das immer, war das für dich immer schon irgendwie klar? Bist du so aufgewachsen oder gab es da so einen Moment von, aha, Moment mal schnell, ich glaube, das, was die mir da erzählen, das ist gar nicht unbedingt so.
Also ein bisschen ist es tatsächlich beides. Also ich bin nicht so aufgewachsen, so ich bin ganz normal, also normal, so evangelisch, lutherisch, christlich aufgewachsen und ganz normal, also bin als Baby getauft und dann irgendwie zu Konfirmandenunterricht, Konfirmation gemacht. Hatte da so eine auch fromme Phase tatsächlich, also so, wo mir das sehr wichtig war. Also auch so in der Pubertät. Da hatte ich das aber noch nicht, so diese reflektierte, mystische Perspektive. Ich weiß nicht, es war einfach nur so wie ein Rufen und etwas, was mir einfach wichtig war. Und dann habe ich mich irgendwann auch davon distanziert, habe dann eher so Meditation und Kung-Fu gemacht und habe dann so in diesem mit Qi viel gemacht, war dann eher nicht, also wirklich nicht so besonders christlich unterwegs. Ich war auch dann, also nach meinem Abitur war ich erstmal in Indien und habe mich viel ja mit Yoga befasst auch und mit hinduistischen Traditionen. Und ich hatte aber irgendwie schon diese Intuition in mir, dass das, was, also worum es da geht, letztlich das Gleiche ist. Also ich sage das jetzt mal so in Anführungsstrichen, also muss man auf jeden Fall ja auch vorsichtig sein. Ich meine damit auch keine Gleichgültigkeit, aber dass es irgendwie, es geht um etwas, was einfach größer ist als wir, als das, was wir als Menschen die ganze Zeit versuchen, in irgendeiner Weise in Systeme zu packen oder irgendwie in Konzepte oder Worte daraus zu bauen. Aber irgendwie geht es um etwas, was riesengroß ist und was unsere, also meine Quelle ist. Und wenn ich mich auf das ausrichte, dann tut mir das nur gut. So. Und es hat dann auch echt eine Weile gedauert, bis ich mich getraut habe, mit dieser Einstellung dann Theologie zu studieren. Und viele, viele haben mir davon abgeraten, weil sie gesagt haben, so mit der Einstellung, du bist keine Christin, so. Ja. Und das war halt schon so ein bisschen, also so, es gibt halt eben immer noch diese Einstellung, also diese recht sehr enge Einstellung, das meine ich halt, ne, dass man sagt so, also Jesus Christus ist am dritten Tage auferstanden und das nehmen wir ganz exakt genau so. Und wenn wir daran zweifeln, dann gehören wir nicht dazu, so. Und ich habe auch doll daran gezweifelt, ob ich dann mit dieser Einstellung wirklich Christin bin oder vielleicht nicht. Aber in mir gab es tatsächlich immer diese Intuition, dass ich dachte, doch, das ist schon in Ordnung so. genau, und der habe ich zum Glück vertraut. Also, ja.
Ah, das heißt, du hast einen Moment, du bist nicht gleich nach dem Abitur an die Uni gegangen, um Theologie zu studieren. Ja. Du hast ein bisschen dir auch Zeit gelassen. Mega gut.
Ja, ganz genau. Ja, ich habe auf jeden Fall, also ich habe auch gearbeitet, erstmal 3 Jahre lang in der Krankenpflege und genau, was auch nochmal dazu beigetragen hat, weil es da eben ja dann auch diese sehr intensiven Grenzerfahrungen, Erfahrungen mit menschlicher Verletzlichkeit auch gegeben hat, auch seelsorgliche Momente, die für mich da auch sehr prägend waren, so auf diesem Weg. Und dann kam ich zum Studium.
Ich finde es spannend, wenn du sagst, du warst einen Moment lang wirklich nicht christlich unterwegs und eben du bist dann ins Studium gegangen und hast viele Stimmen auch gehört, die meinten, ja, aber eben was mit deiner Einstellung, mit deiner Weltanschauung, was willst du dann dort? Und du hast es aber trotzdem gemacht. Und du hast ja dann nicht einfach beim Studium belassen und bist direkt ins Pfarramt gegangen, sondern hast auch doktoriert. Im Vorgespräch haben wir über dein Diss-Thema gesprochen, über die Grenzen des Christentums. Und ich finde das so, das interessiert mich persönlich auch immer wieder. Okay, wie grenzt man denn diese, ich weiß gar nicht, wie man dem sagen soll. Ich meine, natürlich, der Begriff ist Religion, aber so wie ich es sehe, sind es diese Systeme oder diese Versuche irgendwie, die Dinge, die eigentlich nicht benannt werden können, zu benennen. Der Versuch, Aussagen über, über das Göttliche zu machen. Und wo wir immer wieder schön scheitern, uns aber trotzdem versuchen.
Ja, aber
was hast du da entdeckt? Du hast dich ja selbst schon ganz persönlich mit diesen Grenzen auseinandergesetzt und geschaut, okay, wo hört mein Christinsein auf und wo beginnt mein Yogi-Dasein oder ich weiß nicht.
Also meine Doktorarbeit, das ist mein Herzensthema, so, also das, was mich wirklich die gesamte Zeit beschäftigt. Und also für mich war klar, wenn ich eine Doktorarbeit schreibe, dann nur zu diesem Thema. Mhm. Weil da will ich auch wirklich in die Tiefe gehen. Und ich bin auch bis heute so dankbar, dass ich das gemacht habe, weil mir das auch bis heute wirklich teilweise auch das nötige Selbstvertrauen gibt. Mhm. Als promovierte systematische Theologin zu wissen, das hat schon alles Hand und Fuß, was ich sage. Das ist nicht einfach nur ein bisschen meditiert und dann drüber gesprochen sozusagen. So, also weil, also es gibt schon kritische Stimmen, die sich ärgern über Dinge, die ich sage, so, also weil ich wirklich diese ganz, ganz, ganz tiefe Überzeugung habe, dass es gibt keinen Ort in mir, in meinem Leben, an dem ich nicht Christin bin, an dem ich da rausfalle. Das gibt es nicht. Also das alles ist mein Christensein, so, mein gesamtes Leben. Und die Grenze liegt genau da. Also ich habe also eben in meiner Doktorarbeit ja dann zu der Grenze geforscht. Also wo ist die Grenze? Wo ist sozusagen, wo ist der Ort, wo wir quasi rausfallen aus Gott, wenn wir aber gleichzeitig ja glauben, dass Gott dieses unendliche, grenzenlose, diese grenzenlose Liebe ist? Wo ist die Grenze? Wo fallen wir da raus? Und meine These oder was ich dann so herausgearbeitet habe, ist sowas, ich habe das, also in der Doktorarbeit habe ich das exklusivistischer Pluralismus genannt. Und was damit aber gemeint ist, letztlich, also ich versuche das zu erklären, dass wir alle, also jeder einzelne von uns quasi eine Deutung lebt von dem Göttlichen, also als Menschen, von einer menschlichen Erfahrung des Göttlichen, so verkörpert in dieser Welt. Und es sind alles nur Deutungen und die sind alle unvollständig. Also die sind quasi auch alle fehlerhaft notwendig, weil wir können das ja nicht vollständig erreichen. Und diese Deutungen, die treffen aufeinander und ringen miteinander und darin entsteht wieder eine neue Deutung. So, wenn wir jetzt beide im Austausch sind und uns darüber austauschen, dann formt sich daraus wieder eine neue Deutung. Und wahrscheinlich werde ich jetzt sozusagen nach dem Gespräch wieder etwas Neues über das Göttliche gelernt haben und du auch und die Hörenden auch, hoffentlich, woraus dann wieder was Neues entsteht. So. Und die Grenze ist da erreicht, wo genau das eingegrenzt, also eingeengt wird, wo etwas abgewertet wird, wo Menschen quasi aufgrund dessen, was sie glauben oder wie sie leben oder lieben oder in dieser Welt sind, abgewertet, ausgegrenzt, klein gemacht werden. So. Da ist dann nämlich auch die ethische Grenze, also ne, weil das ist ja wichtig, auch ethisch eine Grenze zu setzen, so, aber dass das eben genau an diesem Ort der Ausgrenzung passiert und des Abwertens.
Was sind die Grenzen vom Christentum? Und du sagst, ja, eigentlich ist das ein sehr, 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 sehr weiter Begriff. Also eben, du sagst, es gehören alle dazu, auch jene, die sich, also wenn ich dich richtig verstehe, auch jene, die sich nicht Christin Christ nennen. Ja. Weil sonst, das wäre ja dann komisch, wenn der Gott nur Gott ist für ein Paar und nicht für, also weißt du.
Ja, total. Also nur wenn du getauft bist. So.
Ja.
Ja. Und natürlich, ich weiß schon, man muss dann halt aufpassen, dass es nicht, also es ist nicht vereinnahmend gemeint. Es ist, also das ist ja auch gefährlich, dann zu sagen so, ja, ihr seid sowieso alles Christinnen und Christen, ihr wisst es nur noch nicht. So ist es halt überhaupt gar nicht gemeint. Mhm. Sondern eher aus der Innenperspektive, also von mir aus gesehen als Christin, dass dieses Göttliche, mit dem ich verbunden bin, das ist etwas Universales, was in allem ist. Und das ist nicht meine Deutung, die christlich ist, ist in irgendeiner Weise überlegen. Mhm. Also ist anderen Deutungen überlegen. Weil das würde dann auch wieder zu so dieser Ausgrenzung, Abwertung führen. Von mir aus gesehen, wenn ich nicht glaube, dass dieses Christus, also Christusgeschehen, das, was wir Christus, Jesus als den Christus nennen, wenn ich nicht glaube, dass das in allem ist, dass das etwas Universales ist, dann ist es nicht konsequent zu Ende gedacht. Also so, dann ist es nicht, also dann stimmt ja irgendwas nicht. Also kann ja nicht sein, dass dieses Göttliche, was so riesengroß ist, dann irgendwo Stopp macht, weil auf irgendeinem Papier steht, dass die Person nicht getauft ist. Oder also.
Ja. Ich kann deinen Überlegungen und deinem Forschen, ich kann da mega mitgehen und ich kenne diese Überlegung in mir selbst. Und für mich war dann quasi die Konsequenz, dass ich mich non-duale Theologin nenne. Und du kommst aber zu einem anderen Schluss. Du sagst, nein, ich bin immer noch Christin. Und das ist mir mega wichtig, auch das so zu, ja, irgendwie so dieses Label auch zu behalten. Oder wie nah siehst denn du dich am ganzen non-dualen Deutungsversuch der Welt?
Kannst du mir nochmal sagen, wie du dich als non-duale Theologin genau verstehst, also wie du das meinst?
Genau, als dieses, es gibt nichts, was nicht Gott ist, oder es gibt nichts, wo Gottes Liebe nicht hingeht. Mhm. Also sind erstens einmal alle sind da mit eingeschlossen im Sinne von Inklusivität, und es gibt nichts, was da irgendwie rausfallen könnte. So lese ich dann auch das ganze Kreuzesgeschehen. Eben, es ist so im Moment vom tiefsten Leid oder auch in der größten Brutalität, dass auch das ist Gott oder auch das fällt nicht raus. Und eben so diese erlebte Dualität ist letzten Endes zwar so erlebt, aber das ist ein bisschen tricky, diese Dinge so zu sagen, aber letzten Endes nicht wahr.
Ja, ja.
Also es scheint so, aber dahinter, es steckt immer, dahinter ist immer Gott, dahinter ist immer... Ja, das Licht oder wie auch immer du dem sagen willst.
Also so wie du das jetzt gesagt hast, das entspricht ja genau einer, also diesem mystischen Weltbild, ne?
Genau.
Also das Göttliche ist in allem. Und ich finde es richtig schön, wie du das gesagt hast, also dass das dahinter liegt. Und natürlich sind unsere Erfahrungen hier in der Welt, also diese Erfahrungen von Dualität, von getrennt sein, die sollen so sein, wie, also, das Göttliche erfährt sich, ja, im Menschlichen, so, in dem Getrennten. Ich glaube, dass es darum geht, also für mich in meiner Praxis auf jeden Fall, immer wieder mich zurück zu verbinden mit diesem Non-Dualen, also mit dieser Erfahrung der Non-Dualität, so dem Eins-Sein. Und gleichzeitig aber hier auch total aufzupassen, dann diese Erfahrungen von Getrenntsein nicht dann sozusagen, also nicht mit dem Kopf wegzuinterpretieren.
Ja.
Also, weil ich glaube, dass da kann man dann leicht reinrutschen, dass man dann eben denkt, ah ja, ja, also in Wirklichkeit ist das ja alles gar nicht so schlimm. Und das ist, finde ich, nämlich auch, das geht dann auch wieder in die Richtung von einer modernen Spiritualität oder dem, was ich daran so kritisiere, dass man dann quasi wie so über den Dingen schwebt. Ne? Und das Kreuzesgeschehen, also so wie ich das deute, dieses Christliche, ist ja genau dieses ganz tief reingehen in dieses Erleben von Getrenntsein und dadurch dann in diese Verbindung zu finden, richtig?
Ja. Ja, und ich meine, das ist eine der größten Fallen, die ich auch beobachte in diesem ganzen Markt der Spiritualität, wo mir an überall, was weiß ich, was alles angeboten wird. Ebenso, du hast es zu Beginn gesagt, auch diese, es hat was von Selbstoptimierung. Ich gehe dann noch an, nehme diese Pflanzenmedizin und keine Ahnung, atme mich in was weiß ich, welche Trance-Zustände. Und es ist aber alles, nicht alles, aber vieles davon ist genau dann so dieses, wie so ein, es ist schwierig, da die richtigen Worte dafür zu finden, aber es katapultiert mich so ein bisschen aus dem unmittelbaren Erleben von hier, jetzt, da, vom Moment heraus. Und ich schwebe dann so ein bisschen eben in meiner Trance. Und oftmals ist es aber genau dieses, ja, man nennt das Spiritual Bypassing, irgendwie ein spirituelles bisschen Wegdrücken davon, was wirklich da ist. Und es ist sowas anderes oder so ein Unterschied, ob ich das wirklich quasi körperlich erlebe, dass tatsächlich alles Gott ist, dass tatsächlich nichts aus dieser Liebe rausfallen kann, oder wenn ich mir das irgendwie so ein bisschen transig aus dem Kopf einrede. Das ist so ein meilenweiter Unterschied, nicht?
Ja, total, ja, auf jeden Fall. Ja.
Und wie, du erwähnst deine Praxis, wie sieht die aus, oder wie arbeitest du auch mit den Menschen, die zu dir kommen vielleicht? Eben, dass es dann nicht so zu einem Spiritual Bypassing, irgendwas Trance-Dings da wird.
Ja, echt. Ja, genau, aber ich finde, das ist halt wirklich mir auch so wichtig. Also so, und ich finde, das ist auch wirklich dieses Geschenk des Christlichen und der ganzen Kreuztheologie ist ja wirklich einfach immer dieses, nein, ich sage immer einfach, aber es ist eben nicht einfach, es ist schwer. Da hinein zu gehen, so, und es körperlich zu erfahren, genau wie du sagst, und also wirklich es da sein zu lassen und alles reinzuhalten in diesen Raum des Betens, so, und vor Gott zu halten, alles so, und es nicht wegzudrücken. Und also im Gebet, ich finde auch im Gebet kann man immer noch ehrlicher werden, also Gebet oder Meditation, ne? Das, was da ist, das, was gerade da auch körperlich da ist, hineinzulegen in diese Liebe. Und konkret in der Praxis, was sich für mich und auch für, also in der ganzen Journey, also meiner Plattform, also was wir eben machen jetzt seit Anfang des Jahres, ist, dass wir eine tägliche Stille haben, so mit einem kleinen Mini-Bibelvers und dann eben Stille. Das kann man sich irgendwie dann aussuchen, wie lange man in die Stille geht. Also manchmal sind es auch wirklich nur 2 Minuten oder es ist mal eine halbe Stunde oder so, das ist egal. Aber ich finde es so wunderschön und so wertvoll, dass es täglich ist.
Oh ja.
Und dass der Anspruch nicht, also dass der Anspruch auch nicht ist, dass es immer 2 Stunden Stille sein muss, sondern vielleicht nehme ich den Impuls einfach mit und gehe damit eine Runde draußen spazieren oder was auch immer ich mache. Oder ich sitze einfach nur 1 Minute damit. Aber ich gehe einmal in diese Verbindung rein. Und das tut so gut, weil man sich, glaube ich, nicht immer dafür inspiriert fühlt. Also, und manchmal ist diese Stille halt auch total langweilig oder fühlt sich dann eben an wie so ein Absitzen oder so. Und die Verbindung stellt sich einfach nicht her. Aber es einfach jeden Tag zu machen. Wie eine alltägliche Beziehung tatsächlich. Das ist ja wie mit Beziehungen so in der Familie, so wenn man sich dann jeden Tag über den Weg läuft oder so. Manchmal, man hat ja nicht immer nur super tiefe Gespräche, sondern und manchmal ist es halt auch einfach nur Hallo, Tschüss und und manchmal ist es nicht mal das, manchmal ist halt gar keine Verbindung da und das ist auch okay und es gehört dazu und ich finde es wertvoll, diese Routine zu haben, von diesem Anspruch auch abzusehen, dass es sowas durchgeplantes, perfektioniertes sein muss, sondern eben sowas ganz Einfaches, Schlichtes, ganz kurz in die Verbindung gehen, kurz in die Stille, kurz innehalten, ja, genau. Und das natürlich dann verbunden mit einem, also mit einem Weg und auch mit Auseinandersetzungen mit, also christlich-spirituellen Themen, so, also da hattest du mich ja auch nachgefragt, ich glaube, Vorgespräch oder mit, also mit dem Kirchenjahr, also ich finde das einfach wertvoll als Rhythmus, weil da so viele, ja, menschliche Themen drin aufgegriffen werden und also von den tiefsten Tiefen zu den größten Höhen, also das einfach das, was unser menschliches Leben ausmacht, im Kirchenjahr doch vorkommt. Und das finde ich total schön, einfach auch als Jahresrhythmus dann zu nehmen, an dem wir uns orientieren und da gehen wir entlang und dann auch in der eigenen Stille. Und also das habe ich auch immer mehr im Laufe der Jahre so gelernt, dass ich diesen kleinen anspruchslosen Schritt so wertvoll finde. Genau.
Ja, da habe ich gerade mit meiner Kollegin Sarah habe ich eine Folge darüber gemacht, über diesen spirituellen Perfektionismus, der uns so überraschen kann und uns aber dann auch so ein, auf Schweizerdeutsch sagen wir, ein Beistelle, also so ein, ja, irgendwie da dir den, keine Ahnung, ein Stecken ins Rad, in die Speichen schmeißt und dich irgendwie da dann total aus deinem sag ich mal, echten Üben oder aus der echten Hingabe vielleicht auch da rausschmeißt. Und plötzlich ist so, ja, wenn ich nicht jeden Tag eben eine Stunde perfekt still bin und da perfekt irgendwie eingetaucht bin, dann das kann nicht reichen. Also.
Ja, genau.
Und ich mag, wie du sagst, hey, 2 Minuten, 1 Minute, es reicht. Oder du gehst einfach spazieren mit diesem, ja, mit dem Impuls, mit der Inspiration. Das ist so eine Entlastung.
Ja, und ich habe jetzt am Wochenende auch so nochmal drüber nachgedacht, da hatte ich so ein, also ja, ich habe draußen so einen Holzstuhl stehen und den habe ich jetzt lasiert und dann habe ich dabei, also gar nichts gemacht, einfach so und habe und hatte dabei dann auf einmal so, habe ich so gebetet und fand das so schön und dann dachte ich so, das würde ich auch gerne nochmal machen, so als Meditation, einfach so eine Tu-Meditation. Es gibt ja so viele Geh-Meditationen, also eine Tu-Meditation bei so alltäglichen Dingen. Es ist so schön dabei, einfach zu beten. Man muss ja jetzt nicht so perfekt das perfekte Szenario sich einrichten mit Räucherstäbchen und Kerzen und so. Und das muss ja gar nicht sein, so, okay. Sondern manchmal kann es ja auch so mittendrin passieren und ich einfach kurz, also ja, so einchecke oder in die Verbindung gehe. So, man macht das ja mit dem Handy auch die ganze Zeit, dass man halt an der Kasse steht und dann kurz im Handy eincheckt. Dann kann man ja genauso gut auch so nach innen gehen kurz. Und das reicht ja dann auch schon. Also ja. Es ist wie so ein Trugschluss, dass man oft auf so den großen Knall wartet, dass man dann so merkt, so wow, jetzt hier ist voll die Verbindung da und und manchmal ist es so leise und sanft und dass man es gar nicht bemerkt, weil alles drumherum so laut ist. So, dabei ist es schon längst da.
Ja. Also ich meine, du hast zu Beginn hast du gesagt, so dein Christinsein oder dein Christentum ist quasi einfach dein ganzes Leben, oder? Oder wir können auch sagen, Mystik ist einfach das Leben, der Alltag, stinkfurz normal. Also ich gehe irgendwie einkaufen, das ist meine Praxis, oder? Also
ja, genau.
Und es ist so, wie ich finde. So, wenn ich klar bin, sagen wir es mal so, wenn ich klar bin, wenn ich wirklich so in diesem, einfach in der Aufmerksamkeit quasi ruhe, dann ist es so offensichtlich. Wir sind wie die Fische im Wasser und wir schwimmen. Also wir sind schon, das ist ja schon, dein ganzes Leben ist schon quasi getränkt von dieser Qualität, von dieser Verbindung. Du kannst ja gar nicht rausfallen. Und doch dann so wie die Fische eben so, ja, wäre schon schön, wenn wir mal Wasser spüren könnten. und dort ist auch so meine Kritik an diesem, ja, sagen wir an der Esoterik, an diesem ganzen New Age-Zeug, dass es eben so als großer Knall verkauft wird. Und es kann ja schon so sein, aber es ist nicht so häufig, dass du wie so mit einem großen Knall plötzlich, wow, jetzt sehe ich all das Wasser. Manchmal schon, aber es kann auch eben so die kleinen, feinen, stillen, ich mag das, wie du das beschreibst, so dieses ganz Unaufgeregte auch.
Ja.
Es muss nicht so dieses Drama irgendwie beinhalten, weißt du? Also ich muss ja dann nicht, wenn ich es dann gecheckt habe, irgendwie alle meine Dinge verkaufen und alleine auf dem Berg leben gehen. So. Es kann ja genau gleich ebenso gewöhnlich weitergehen.
Ja, genau. Ja, genau. Und ich finde, damit verbunden ist auch noch das andere, dass das ist natürlich schon so. Also ich kann das auch total nachvollziehen. Ich kenne das von mir auf jeden Fall auch, dass es manchmal so schön wäre, wenn man das jetzt so einmal gecheckt hat und das ganze Wasser gesehen hat, so mit dem Bild. Und dann hat man das so, dann ist das erledigt. Genau. Und das ist aber stattdessen, ne, eher wie Zähneputzen ist. Es reicht, also, ne, man muss das hier einfach, also es geht einfach jeden Tag wieder drum. Also man muss, meine ich jetzt nicht, sondern man darf immer wieder zurückgehen. So. Weil manchmal spüre ich halt gar nicht, dass irgendwie Wasser da ist. Und dass aber meine Sehnsucht danach, das Wasser zu spüren, das ist auch schon Gebet. Und das reicht auch, also das ist genug dann in dem Moment. Und ich muss nicht mehr machen oder mich irgendwie verändern oder es besser machen oder so, sondern dann ist es eben diese Sehnsucht, die ich dann da hineinlege. Und ich finde das so schön, das ist mir auch neulich nochmal so selbst klar geworden, dass diese Sehnsucht ja vielleicht auch etwas ist, was mich ruft. Also das ist ja auch ein Ruf, der in mich reingelegt ist. Den habe ich mir ja nicht ausgedacht. den habe ich ja nicht gemacht. Ich mache das ja nicht. Mhm. Dass ich denke, so, jetzt habe ich aber Sehnsucht nach dem Göttlichen, sondern... sondern das ist ja in mich, also das ist etwas, was in mir entstanden ist, ohne dass ich das gemacht habe. Und das ist so schön eigentlich, mhm. oder? So ein Geschenk auch. Mhm.
So letztendlich, worum geht es dir? So mit deinem Üben, ja. mit deiner Arbeit vielleicht auch, mit deinem mhm. Dasein?
Schöne Frage. ums ganz Dasein. Also wirklich deswegen ganz da. Also ich glaube, ich glaube wirklich, dass es das ist, worum es geht. Also da, so sehr ich kann, ganz da zu sein, von Moment zu Moment und nicht als linearer Weg gedacht, sondern wirklich von Moment zu Moment immer wieder. Und dass es nichts gibt, was irgendwie, also später noch irgendwo kommt, wo ich dann angekommen bin oder was irgendwann gewesen ist, wo ich mal angekommen bin, sondern dieses ganz Dasein, das bezieht sich eben immer hier und jetzt darauf, wie ich jetzt gerade bin, so unvollkommen ich jetzt gerade bin. Also mit dem ganzen Chaos im Kopf und allem, ne? Also so, also mit allem jetzt gerade sind wir eingeladen, ganz da zu sein. So, das ist für mich das, worum es geht in diesem Leben. Mhm. Und das ist für mich auch das Christ, also das, was wirklich ganz tief, tief christlich ist, so der Kern des Christlichen, dass es eben, dass Gott Mensch wird, bedeutet für mich auf jeden Fall genau das, dass wir Menschen werden, also ganze Menschen, so wie wir sind, in unserer Menschlichkeit. So, das bedeutet in unserer Unvollkommenheit und dass wir dazu eben eingeladen sind, ganz tief und herzlich eingeladen, also wirklich ganz herzlich. Und und in meiner Arbeit geht es einfach darum, diese Einladung auszusprechen vielleicht. Also in irgendeiner Weise diese Einladung in die Welt zu tragen. Und Menschen damit zu erreichen, wen auch immer ich damit erreiche. Also, und ich glaube, dass das mein Beruf ist. Ich glaube schon, dass das so ein Ruf ist in mir, so eine Aufgabe, die ist mir einfach gegeben, ob ich will oder nicht. Das ist mein Job, so.
Vielleicht als letzte Frage. Normalerweise beginne ich immer mit dieser Frage, aber irgendwie heute wird's die letzte Frage. Welche Rolle spielt denn für dich der Körper in all dem, in diesem ganz Dasein, im Präsentsein?
Der Körper ist für mich dieses riesengroße Geschenk. Also es ist einfach so, also ja, ohne den Körper ist das alles ja nicht, was ist. So, also so, ich bin so dankbar, dass ich einfach hier mit diesem Körper, in diesem Körper sein darf und diese Erfahrung machen darf. Und ich finde auch, Gott ist eine sehr körperliche Erfahrung für mich. So, ich erfahre das Göttliche ja in meinem Körper. Also das ist ja nichts anderes. Das ist ja nicht, ich bin ja nicht, also die eine spirituelle Erfahrung ist ja nicht etwas, was in meinem Kopf passiert, sondern also das ist eine körperliche Erfahrung, eine Erfahrung von Leben. Und deswegen ist dieses Sein in dem Körper, also ich finde auch der Körper ist so ein wesentlicher Ort, um überhaupt anzufangen. Also so, ne, also auch zurückzukommen in die Verbindung, das ist auch das Erste, was ich mache, wenn ich merke, ich habe mich verloren und ich bin total getrennt, dann komme ich in den Körper. Also mir hilft es zu tanzen oder barfuß zu gehen oder einfach ja im Körper, also wieder zurückzukommen und mich wieder so einzusammeln. Und das geht nur, wenn ich in diesem Körper da bin. Ja.
Sehr schön. Ja, der Körper ist so ein wunderbares Portal oder ja, auch sehr, sehr simpel. Oder? Schon nur alleine deine Füße zu spüren, deine Fingerspitzen zu spüren, das genügt schon. Ja.
Oder auch das Herzklopfen, ne? Das finde ich auch so schön.
Stimmt.
Herzklopfen. So früher fand ich Herzklopfen immer so blöd, wenn ich aufgeregt war, dass ich dachte, boah, mein Herz klopft. Aber eigentlich ist das so schön, weil das ist ja das Leben in mir.
Ja, genau.
Und was mir zeigt, dass etwas wichtig ist, so, ne? Mhm. Also, dass mir das wichtig ist.
Sehr schön. Ich hoffe, du hattest jetzt nicht zu viel Herzklopfen während der Aufnahme, nur ein bisschen.
Nee, irgendwann gar nicht mehr, nur vorher.
Genau. Ja. Merci viel, viel, viel.
Also, schön.
Ann Pumperla war das im Gespräch mit mir, Lila Sutte. Wie geht's euch? Ist es für euch wichtig, euch ganz klar eine Tradition, eine Religion zuzuschreiben? Das heißt eben zum Beispiel zu sagen, ich bin Christ oder ich bin Muslima oder ich bin Buddhistin, oder seid ihr da, ist euch das eher etwas egal? Schreibt uns doch gerne an contact@reflab.ch. Von euch zu hören, freut uns wirklich, wirklich immer sehr. Merci vielmals fürs Zuhören und wir hören uns wieder in 2 Wochen, dann mit einer Folge mit Sarah Staub, meinem Gespähnli hier, meiner Co-Hostin, zum Thema Kleider. Ihr könnt gespannt sein, es wird lustig, leicht und auch, wie immer, wenn wir beide zusammen sind, tiefsinnig. Macht's gut und bis dann. RefLab.